Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Der Predigttext für den Sonntag ex Audi steht im Johannesevangelium im 7. Kapitel. Und der ist ganz kurz. Aber am letzten, dem höchsten Tag des Festes, trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Es ist immer etwas Besonderes, wenn man zuweilen hier und da den Verfassern der Evangelien sozusagen bei der Arbeit zusieht, wenn sie sich selbst zu Wort melden. Beispielsweise erzählt der Evangelist Markus von der Verklärung Jesu auf dem Berg. Da erscheinen Mose und Elia und reden mit Jesus. Und dann schlägt Petrus vor, man könne hier ja an diesem Ort bleiben und drei Hütten bauen, eine für Jesus, eine für Mose, eine für Elia. Bis dahin erzählt der Evangelist nur, bleibt unauffällig. Man versinkt als Leserin oder Hörer in der Erzählung und in ihren Bildern. Aber plötzlich meldet sich die Stimme des Evangelisten aus dem Off und er wendet sich an den Hörer. Und dann steht da, er wusste aber nicht, also er Petrus, wusste aber nicht, was er redete, denn sie, die Jünger, waren ganz verstört. Das heißt, die Evangelisten greifen ein in das Verstehen der Hörerinnen und Leser. Das ist unangemessen, wollen sie dem Leser vermitteln, was Petrus da vorschlägt. Und sie erklären auch, warum er das vorschlägt. Der war verwirrt. Gerade Johannes tut das sehr häufig, den Leser ansprechen. So etwa in der Erzählung von der Brotvermehrung im 6. Kapitel, also vor unserem Predigttext. Er berichtet, dass Jesus sich angesichts der Volksmenge, die da herumsteht, an Philippus wendet und ihn fragt, wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Und nun unterbricht Johannes seinen Bericht und wendet sich an den Leser. Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte, also Jesus. Das heißt, der Evangelist hat die Leserinnen und Leser im Blick. Er will, dass der Leser nicht missversteht und etwa auf die Idee kommt, Jesus könnte angesichts der Menschenmenge ratlos sein und Philippus ganz ernsthaft um Rat fragen. Nein, nein, sagt der Evangelist, der prüft ihn nur, weiß aber genau, was als nächstes zu tun ist und was er tun wird. Der Evangelist Johannes tut das immer wieder, tut das viel öfter als die anderen Evangelien. Er will den Leser in der Spur halten. Es kommt darauf an, dass die Leserin, die Hörerin nicht oberflächlich versteht, den Text nicht im nächstliegenden Sinn versteht, sondern der Evangelist lenkt sein Verstehen auf eine übertragene Bedeutung dessen, was Jesus da sagt. Nicht Wasser ist gemeint, wörtliches Wasser, sondern der Heilige Geist. Und die Evangelisten wissen, wenn sie die Aufmerksamkeit der Leser so lenken, dass das, was sie berichten, schwierig und missverständlich ist, dass es in die Irre führen kann, wenn sie die Leserinnen allein lassen mit den Worten Jesu, dass es einer helfenden und lenkenden Hand bedarf, um den richtigen Sinn zu treffen. Diese Handreichungen der Evangelisten sind sozusagen die ersten Bibelkommentare. An einigen Stellen ist es ganz wörtlich wahr, dass die Schrift sich selbst auslegt, wenn die Evangelisten klarstellen, wie es gemeint ist, was Jesus da sagt und tut. Und das bedeutet, das Verstehen stellt sich nicht einfach und selbstverständlich ein, sondern selbstverständlich ist das Missverstehen. Deswegen muss man korrigieren. Auch jede Predigt ist solch ein Kommentar. Der Prediger, die Predigerin erläutert den Text beispielsweise. Von welchem Fest ist da eigentlich die Rede im ersten Vers des Textes, aber am letzten, dem höchsten Tag des Festes, steht da. Dass diese Frage aufkommt, liegt daran, dass der Predigttext nur einen ganz kleinen Teil des Kapitel 7 des Evangeliums des Johannes umfasst, wenige Verse von diesem Bericht des Johannes vom Auftreten Jesu beim Laubhüttenfest. Das ist ein Wallfahrtsfest. Wurde damals jedes Jahr im September oder Oktober in Jerusalem gefeiert. Wie genau das Laubhüttenfest damals gefeiert wurde, das wissen wir nicht. Dass es ein Erntefest war und dass es mit der Bitte um Regen für das kommende Jahr zu tun hatte, insofern mit Wasser, ist sehr wahrscheinlich. Und dass mit dem Wasser, gerade im Nahen Osten, ein knappes Gut im Zentrum steht, beginnen wir in der Gegenwart neu zu verstehen, wenn bei uns das Wasser an vielen Orten knapp wird und Befürchtungen wegen möglicher Kriege um Wasser aufkommen. Ein Krieg also um das Allernotwendigste und Allerselbstverständlichste. Wasser ist unverzichtbar. Wir brauchen es jeden Tag. 3 Tage, so kann man nachlesen, kann ein Mensch ohne Wasser überleben. Lebendiges Wasser, heißt es in dem Text. Lebendiges Wasser wird von dem Leib dessen, der an Jesus glaubt, fließen. Das kann fließendes Wasser sein, aber auch die Erinnerung daran, dass Wasser lebendig macht, Leben schenkendes Wasser. Jeder weiß, was damit gemeint ist. Die Erlösung nämlich, wenn man nach einer Wanderung, einem Weg in glühender Hitze, endlich angekommen ist und trinken kann. Tatsächlich Wasser am liebsten. Nein, nicht Süßes, später vielleicht. Jetzt erstmal einfach Wasser wäre prima. Und dann, so sagen wir, kehren die Lebensgeister zurück. Das ist lebendiges Wasser. Erlösung. Willst du mehr? Fragt der Gastgeber. Ist genug da? Wasser im Überfluss. Das gehört zu den Bildern, mit denen das Alte Testament die Erlösung am Ende der Zeiten ausmalt. Wasser in der Wüste, Wasser im Überfluss, nie mehr Durst. Und nun mischt sich, wie gesagt, der Evangelist ein. Er weiß, woran wir denken, an wörtliches Wasser und an die Wanderung und so weiter und so fort. Und er will, dass wir mehr sehen. Es geht nicht um das buchstäbliche Wasser, sagt er uns. Das buchstäbliche Wasser, das den körperlichen Durst stillt. Dieses lebendige Wasser, das ist schon auf den ersten Blick klar, kommt nicht aus der Erde wie ordentliche Flüsse im wörtlichen Sinn, sondern es strömt aus einem Leib. Und wer es jetzt noch nicht gemerkt hat, wird von dem Evangelisten an der Hand genommen und am Missverstehen gehindert. Es geht nicht um Wasser, es geht um den Geist. Nun stehen wir aber doch ein bisschen verwirrt vor diesem Sprung, den der Evangelist uns zumutet. Wie kommt er eigentlich darauf, fragen wir uns. Eine komplett willkürliche Auslegung dieser Worte ist das doch. Aber wir verstehen so viel. Was immer Geist hier bedeutet, der mit dem Wasser verglichen wird, was immer Geist hier bedeutet, es ist etwas, was die gleiche Bedeutung hat wie Wasser. Ein Lebensmittel, das wir brauchen wie Wasser, etwas, was wir erstreben wie Wasser, ein Durst, der so quälend ist wie der nach Wasser, ist der Durst nach dem Heiligen Geist offensichtlich. Der Evangelist lenkt unser Verstehen, aber der Weg vom Wasser zum Geist ist ziemlich weit. Das Wasser und der Durst sind ein Bild für etwas anderes. Das gibt es auch sonst in der Bibel. Als Verstehenshilfe Psalm 42. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele Gott zu dir. Hier wäre die Erläuterung des Evangelisten unnötig. Wir verstehen, der Hirsch, der Durst, das Wasser ist nicht wörtlich gemeint, sondern es geht um die Seele und die Sehnsucht nach Gott. Und Luther, unvermeidlich, dass er vorkommt, nimmt diesen Psalm und legt ihn aus. Er nimmt genau dieses Bild aus den Psalmen auf und beschreibt, wie er in seiner Anfangszeit die Schrift, wie er Paulus zu verstehen suchte und nicht verstand. Ich klopfte, sagt er da, mit glühendem Durst an der Stelle an und wollte wissen, was Paulus da sagt. Wir verstehen auch hier, es geht nicht um Durst und um Wasser, sondern es geht um die Sehnsucht, etwas Unverständliches zu verstehen. Und in der Tat, die Sehnsucht, etwas zu verstehen, hat Ähnlichkeit mit dem Durst. Nicht nur das große, ich möchte wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält, sondern das Kleingeld des Verstehens. Wenn der Text unseres Lebens, den wir als sinnvoll und glücklich empfinden, plötzlich durchbrochen wird und wir unser Leben nicht mehr verstehen. Warum trifft uns als Weltgesellschaft diese Pandemie? Diese Pandemie, die alle gewohnten Routinen und Selbstverständlichkeiten zerstört. Oder warum stirbt mein Lebensmensch? Wie kann ich damit umgehen, dass ich die Lebensziele, die ich mir in meiner Jugend gesetzt habe, nicht erreiche? Wie kann ich es verstehen, dass eine große Liebe, auf die ich mein Leben gegründet habe, sich plötzlich auflöst? Geist, die Gabe des Geistes, von der Johannes spricht, hat mit dem Verstehen zu tun. Geist ist, anderes Beispiel, das, was wir erfahren, wenn ein Text plötzlich verständlich wird. Wir lesen, wir wissen nicht, was der Autor sagen will und plötzlich geht es uns auf. Ach, das meint Kant oder Fichte oder Heidegger, wenn wir sowas lesen. Und plötzlich ist alles sonnenklar. Wir verstehen, wie ein Kind, das Lesen lernt, plötzlich versteht. Die Buchstaben, die es Stück für Stück entziffert. Wasser. Wasser. Ach so. Oder wir verstehen einen Evangelientext, weil der Evangelist uns auf die Sprünge hilft. Nicht einfach Wasser, Geist, darum geht es. Wir grübeln herum und plötzlich verstehen wir, dass es da mehr zu verstehen gibt als Wasser. Aber wie hängt der Durst nach Wasser und der Durst nach Geist zusammen? Und dann hilft uns der Psalm 42 und Luther auf die Sprünge. Und wir verstehen, dass es quälend sein kann, dass es ein Durst sein kann, nicht zu verstehen. Dass es eine Sehnsucht gibt, zu verstehen. Und genau darum quält sich ein Kind Buchstabe für Buchstabe durch ein Wort. Darum liest eine Studentin Satz für Satz ein philosophisches Buch und hält es aus, dass sie zunächst einmal nichts versteht. Ein Mensch wartet beispielsweise, bis ihm die Fingerzeige des Evangelisten und ein Psalm und Luther auf die Sprünge helfen, bis er kapiert, was Geist heißt und was Geist mit Wasser zu tun hat. Dass es eine Sehnsucht nach Geist geben kann, haben wir verstanden. Wenn wir verstanden haben und kapieren, dass es einen Hunger und einen Durst nach Verstehen gibt, und zwar nicht nur eine Sehnsucht nach einem intellektuellen Wissen, das wir Heidegger oder Fichte oder Kant verstehen, sondern eine Sehnsucht, in unserem Leben einen Sinn zu entziffern. Wir können nicht leben, ohne zu versuchen, unser Leben zu verstehen. Was wir da verstehen, nennen wir Sinn oder den Zusammenhang unseres Lebens. Den Zusammenhang zwischen den Buchstaben eines Wortes, das dann sich als Wasser entpuppt. Den Zusammenhang von Worten und Sätzen zu einem Gedanken, den Zusammenhang von Wasser und Geist, den Zusammenhang der Ereignisse unseres Lebens und unserer Welt zu einem geordneten Ganzen, ohne dass wir unser Leben und das Leben unserer Gesellschaft nicht verstehen können. Wir sehnen uns nach Verstehen, nach Sinn. Denn am Anfang war der Sinn. Und der Sinn war bei Gott. Und Gott war der Sinn. Das schreibt sinngemäß Johannes am Anfang seines Evangeliums. Und er fährt dann fort, der Sinn, durch diesen Sinn ist alles geschaffen. Der Sinn ist das, durch den alles verständlich und durchsichtig wird. Und dieser Sinn wurde Fleisch und wohnte unter uns, so sagt Johannes in seinem Prolog. Und genau das ist gemeint, wenn vom Leib Ströme lebendigen Wassers fließen. der Sinn, der Geist, der Fleisch wurde. Das heißt, wer verstehen will, muss hierher sehen. Der Sinn unseres Lebens, der Sinn unserer Welt erschließt sich in diesem Leben des Jesus von Nazareth. Das Leben des Jesus von Nazareth, das ist die Grundthese des Johannesevangeliums, das ist der Sinn der Welt. Von ihm her erschließt sich unser Leben. Das Leben des Jesus von Nazareth ist der Sinn der Welt, ein zerbrochenes Leben. Ein Leben, das nicht einfach aufgeht. Ein Leben, das am Kreuz endet. Ein Leben, das zum Anstoß wird. Dass man nicht einfach glatt und einfach lesen kann, zu dessen Verständnis man Lesehilfen braucht, wie der Schüler die Hilfe der Lehrerin, wie die Leser die Hilfe der Evangelisten. Aber genau dieses Leben Jesu, das der Evangelist erzählt, ist selbst Hilfe zum Verständnis unseres Lebens. Oder besser, in diesem Leben liegt die Verheißung, dass es in unserem Leben und in unserer Welt etwas zu verstehen gibt. Dass unser streckenweise so sinnlos scheinendes Leben aufgehen wird und verständlich werden wird. Denn wir stehen heute und in dieser Woche vor Pfingsten, vor der Gabe des Geistes, der lebendig macht und Lebensverständnis weckt. Wir stehen vor Pfingsten nicht einfach nur im Kirchenjahr, sondern in unserem Leben. Wir sind auf den Weg des Verstehens gestellt. Wir stehen unter der Verheißung, dass der Geist der Wahrheit uns in alle Wahrheit führen wird, wie es in dem Evangelium geheißen hat. Wir stehen unter der Verheißung des Parakleten, des Trösters, so nennt Johannes den Geist. Denn in der Tat, es gibt weniges, was so tröstet, wie das Verstehen, das sich endlich einstellt. Und wir stehen in dieser Zeit vor Pfingsten in der Verheißung und in der Erwartung, dass wir verstehen werden. Und das alles Verstehen, das sich jetzt hier und da und vorläufig und bruchstückweise einstellt und uns Leben lehrt, dass alles dieses Verstehen nur der Vorschein ist eines endgültigen Verstehens, das wir Gott nennen. Denn der Geist, so sagt Johannes, war noch nicht da. Unser Leben steht unter einer Verheißung. Wie das zerbrochene Leben des Jesus von Nazareth nicht sinnlos und verloren war, sondern der Ort ist, an dem Gott den Sinn der Welt erschließt. So steht unser Leben unter der Verheißung, dass wir verstehen werden. Warum dieses von Fragen und Anfechtungen durchzogene, streckenweise ganz sinnlos scheinende Leben sehr gut ist, wie es im Schöpfungsbericht heißt. Denn über dieser Woche vor dem Pfingstfest, vor dem Fest der Ausgießung des Heiligen Geistes, steht das Wort, wenn ich ich erhöht werde von der Erde, dann will ich alle zu mir ziehen und sie werden verstehen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne, in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.